Architektur kann Stadträume und Häuser formen, die die Atmosphäre bieten, sensibel auf die Bedürfnisse der Bewohner reagieren. Und dazu braucht es einen Bauträger, der gewillt ist, da mitzuziehen, aber auch Behörden und Politik. Und wenn die alle an einem Strang ziehen, dann meine ich, ist auch das Ergebnis meist gut.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 17 von Gemeinsam Zukunft gestalten. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl, ich bin Community Managerin der ÖIAB und hoste diesen Podcast. Dieses Mal, da habe ich mir unseren stellvertretenden Geschäftsführer und Leiter des Facility Managements vors Mikro geholt, Harald Pöckl. Und gemeinsam mit B18-Architekten Christian Krakora haben wir über die vielen, vielen Bauprojekte der ÖIAB gesprochen. Was ist zu bedenken, wenn Häuser saniert oder überhaupt neu gebaut werden, in denen Menschen in ihren unterschiedlichsten Lebensphasen ein neues Zuhause finden? Und welchen Beitrag kann Architektur leisten, um lebenswerte Räume für Wohnen und Arbeit zu schaffen? Das alles hört ihr heute bei uns. Viel Freude mit der Episode Gemeinsam Raum gestalten.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖIAB-Podcast. Herzlich willkommen hier im schönen Währing und heute, da sind wir im Architektenbüro B18 bei Christian Krakora und neben mir, da hat Harald Pöckl Platz genommen. Harald, du bist bei der ÖIAB stellvertretender Geschäftsführer und ebenso leitest du das Facility Management, und Näheres zu dir und auch deiner Geschichte mit der ÖIAB wirst du uns nachher noch erzählen. Und lieber Christian, du bist Architekt hier im B18 und auch Geschäftsführer, und auch du wirst noch die Gelegenheit haben, dich noch besser oder näher vorzustellen. Ihr beide kommt von einem gemeinsamen Termin heute, und das ist auch ein bisschen sinnbildlich dafür für eure enge Zusammenarbeit und wie fließend das auch immer wieder ist zwischen der ÖIAB und B18. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute da die Zeit haben, gemeinsam über Architektur und Bauprojekte in der ÖIAB zu sprechen. Dann fange ich mal bei dir an, Harald, zu einer kurzen Vorstellung. Wer ist Harald Pöckl und was verbindet dich mit der ÖIAB und wie lange schon?
Ja, wer ich bin? Ich bin der Harald Pöckl, ja. Bin jetzt schon ein halbes Jahrhundert auf dieser Erde. Komme aus dem Waldviertel, ja. Und mit der ÖIAB verbinden mich jetzt dann schon fast 30 Jahre. Also im September werden es 30 Jahre.
Länger als ein Vierteljahrhundert.
Ja. Ich bin damals, habe ich im 20. Bezirk des TGM die Schule besucht, und 5 Minuten entfernt ist das ÖIAB-Haus Niederösterreich 2. Damals bin ich dort eingezogen als Schüler. Und ja, wie man so schön sagt, bitten geblieben. Das heißt, man hat dann diese typische Karriere, die man damals gemacht hat, vom Stockwerksprecher über Heimsprecher, ehrenamtlicher Mitarbeiter. Und als ich dann eigentlich schon fast den Absprung wagen wollte mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau, habe ich das Angebot bekommen, dort die Heimleitung zu übernehmen am Brigitteplatz 14. Und somit bin ich halt geblieben und bin halt immer noch bei der ÖIAB. Ich hatte dann die tolle Gelegenheit, bei meinen beiden Kindern jeweils ein Jahr in Elternkarenz zu gehen. Und nach meiner Karenz hat mir dann der damalige Geschäftsführer Willi Berkovic das Angebot gemacht, ob ich nicht den Bereich Facility Management in der ÖIAB übernehmen will oder überhaupt eigentlich erst aufbauen will, denn diese Abteilung hat es in der Form eigentlich noch nicht gegeben.
Heute unvorstellbar.
Und so kam es eben, dass ich dann 2010 eben nach meiner zweiten Elternkarenz im Bereich Facility Management in der ÖIAB eingestiegen bin und mich vorerst einmal nur um die Bestandsgebäude gekümmert habe. Also mal alle Wartungsverträge durchforstet und sozusagen vereinheitlicht. Damals war auch noch so, wir hatten an jedem Standort, sage ich einmal, einen anderen Stromlieferanten, also in Wien natürlich einen Wiener Stromlieferanten. Das habe ich auch alles zusammengefasst, war einmal eine Heidenarbeit. Aber seit 2013 haben wir in allen ÖIAB-Einrichtungen Ökostrom, das heißt Strom aus wirklich ökologischen Anlagen. Und ja, und dann schon langsam bin ich dann erst in den Bereich Neubauprojekte hineingewachsen und habe somit auch immer mehr mit dem Büro B18 zusammenarbeiten dürfen.
Gute Überleitung rüber zu B18, zu dir, Christian. Wie würdest du dich selber beschreiben oder wie möchtest du dich unseren HörerInnen heute vorstellen und was verbindet dich mit der ÖIA?
Mein Weg zur Architektur war nicht gleich vorgezeichnet. Ich habe an sich erst in den Maschinenbau hineingeschnuppert, habe auch das DGM gemacht und Maschinenbau, Kraftfahrzeugbau, war dann eine kurze Zeit in Deutschland in der Automobilindustrie. Und habe dann aber doch gesehen, dass es da eine Leidenschaft für Architektur und Design gibt. Und dann bin ich wieder zurück nach Wien, habe hier mal inskribiert an der TU. Der Massenbetrieb hat mir damals nicht so gefallen und habe dann die Aufnahmeprüfung an der Akademie der Bildenden Künste gemacht. Und dann nach der gelungenen Aufnahme konnte ich beim Gustav Beichel studieren. Und nach den 6 Jahren Studium meinen Ziviltechniker dann, machen nach einer gewissen Praxiszeit. Und ja, seitdem bin ich Architekt. Und das Schöne an unserem Beruf ist natürlich die Vielfältigkeit, die wir da vor uns haben, mit vielen interessanten Menschen, die man trifft, die interessanten Aufgaben, die auch immer wieder andere Herausforderungen darstellen. Und so kam auch mein Weg zur ÖAB, der eigentlich auch über eine familiäre Bande hier zustande kam, nachdem mein Onkel schon für die ÖAB tätig war und er mich hier nach seiner Pensionierung empfohlen hat und konnte ich da bei der ÖAB auch einmal andocken. Und und so entstand dann auch relativ rasch das Kennenlernen mit dem Harald Böckel. Und ich meine mich zu erinnern, es war schon das Projekt Johannesgasse, wo wir zusammengekommen sind. Und seitdem, also das war etwa 2011, 2012, sind wir eigentlich gemeinsam unterwegs auf den verschiedensten Baustellen der ÖAB.
Genau, das ist richtig. Ich kann mich auch noch erinnern, weil wie gesagt, ich habe 2011 dann einmal eigentlich den Facility-Management-Bereich versucht aufzubauen und halt wirklich die Bestandsgebäude und die Sanierung der Johannesgasse, das war dein erstes großes Projekt
für die ÖAB. Ein
Studierendenwohnheim im ersten Bezirk. Mhm. Das hat damals noch mein Vorgänger sozusagen in die Wege geleitet und auch umgesetzt. Und als es dann sozusagen allmählich so Richtung Fertigstellung kam und natürlich dann sozusagen auch mein Baby wurde, weil um die ganzen Wartungsverträge und so weiter durfte ich mich dann schon kümmern. Und ich weiß, wir sind damals am Gehsteig draußen gestanden vor der Johannesgasse und da haben wir das erste Mal so richtig miteinander gesprochen, woher ich komme, woher du kommst. Da sind wir auch drauf gekommen, dass wir beide das TGM absolviert haben. Das war schon wieder ein paar Jahre Unterschied. Und und da ging es eigentlich los, die Zusammenarbeit. Das war damals eben so 2011 in der Johannesgasse.
Ja, nachher möchte ich natürlich noch auf eure Zusammenarbeit und was eure Zusammenarbeit ausmacht, näher eingehen. Aber da ihr wirklich schon sehr lange zusammenarbeitet und kooperiert, da würde mich interessieren, Christian, mit welchen 3 Worten würdest du den Harald denn beschreiben?
Ich glaube, 3 Worte wären nicht ausreichend, nachdem wir uns schon so lange kennen. Gibt es ein paar Adjektive, die ich dem Harald verleihen würde. Er ist einmal fröhlich, er ist gesellig. Ich finde auch immer sehr bodenständig. Das dürfte auch seine Waldviertler Kindheit zu Wege bringen. Ich schätze ihn auch als verlässlich. Er ist eine ehrliche Haut. Er ist aber auch einer, der immer ruhig und cool bleibt. Also wenn es irgendwo anbrennt, er verliert nicht gleich die Nerven. Was ihn auch auszeichnet, ist ein sehr netter Umgang mit Mitarbeitern und Kollegen und seine humorvolle Art, die schätzen wir alle. Ja, das sind also mehr als 3 Worte, die mir jetzt da mal einfallen zum Harald.
Ja, dich aber so, wenn ich so drüber nachdenke, musste ich mitnicken. Die HörerInnen haben es jetzt nicht gesehen.
Jetzt ganz rot. Ja.
Aber ja, vor allem deine fröhliche und bodenständige Art, ja, die schätze ich auch in unserer Zusammenarbeit sehr, muss ich auch sagen. Harald, hast du dir auch ein paar Gedanken gemacht und ein paar Adjektive?
Ja, also mir sind auch viele, ich habe mich versucht, wirklich auf 3 zu reduzieren, damit wir deinen Rahmen da nicht sprengen. Aber ich kann natürlich da einiges zurückgegeben. Christian ist total verlässlich, wenn man was braucht von ihm. Der kann dann auf der Baustelle dann schon einmal streng werden zu den Bauleitern oder zu den Baufirmen, ist natürlich auch oft notwendig, aber auch das schätze ich an ihm, weil das liegt mir dann nicht so. Das ist dann immer gut, wenn dann jemand da ist, der dann nochmal ein bisschen auf den Tisch schauen kann. Und ja, auch sein wahnsinniges Wissen, das er hat über die Baubranche in Wien und überhaupt in Ostösterreich. Also ich komme ja nicht nur mit meinen Großprojekten zu Ihnen, sondern auch wenn es kleinere Fragen gibt zu Betriebsanlagengenehmigungen oder zu irgendwelchen Ölnormen oder wenn wir irgendwo Kleinigkeiten umbauen, wo wir jetzt nicht das Architekturbüro brauchen. Ich kann mit jeder Frage zu ihm kommen und bekomme eigentlich eine professionelle Antwort. Und das ist einfach eine Zusammenarbeit, die wirklich gewachsen ist und die ich eigentlich nicht mehr wegdenken möchte. Ja.
Da habt ihr schon viele Sachen auch erwähnt, die eure Zusammenarbeit ausmachen und die ja jetzt auch schon recht lange ist, seit 2011. Was ich mir in der Vorbereitung zum Gespräch gedacht habe, wir in der ÖJA, wir arbeiten sehr stark am menschenorientiert. Und ich sage jetzt mal Bauprojekte, das klingt jetzt auf den ersten Blick oder wenn man mal dahin hört, sehr technisch für mich. Aber in Wahrheit werden ja Lebensräume auch geschaffen oder Räumlichkeiten, wo Ausbildungen stattfinden, die dann sehr wohl sehr viel dazu beitragen, dass sich die Menschen, die uns anvertrauten Menschen wohlfühlen und auch gut aufgehoben fühlen. Und würde dann gleich zu der nächsten Frage switchen, wenn so ein neues Projekt, sei es jetzt ein Zubau, eine Sanierung ist oder tatsächlich ein Neubau, wie geht es solche neuen Projekte an oder wie werden sie ausgerollt? Wie kommt es von der Idee dann zur Umsetzung?
Meistens entsteht es aus einem Bedürfnis heraus. Also nachdem die ÖJA sehr viel ältere Gebäude hat, viele schon mehr als 40 Jahre alt, ist es meist so der erste Kontakt mit dem Gebäude über irgendwelche Mängel, Schäden und dann doch ein Nachdenken, was man mit dem Gebäude macht. Ja, meist entsteht dann daraus irgendeine Sanierung oder vielleicht sogar ein Neubauprojekt, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und bis dann das Projekt umgesetzt werden kann, sind es doch noch sehr viele Meilen dorthin. Und wenn du sagst Ausrollen, das Ausrollen sind halt hier viele Schritte, die gesetzt werden müssen von Behörden, Einreichungen, Genehmigungen, die man einholen muss, von finanziellen Rahmenbedingungen, die man klären muss, Finanzierungen, ein Raumprogramm oft zusammenstellen. Jetzt hat die ÖJA auch keinen großen Stab, der die Bauabteilungen führt. Also ist hier gerade in der Phase der Projektierung ein sehr intensiver Austausch notwendig, den ich meist eben mit Harald mache oder auch mit der Geschäftsführerin der ÖJA, mit der Frau Dr. Schüssler. Und bis wir dann einmal in die Vorentwurfsphase kommen und Entwurf, und das sind dann einige Schritte, dann vergeht doch einige Zeit. Also so ein Bauprojekt ist in gewisser Weise eine Art Baby, das man nicht gerne weglegt. Daher finde ich es auch immer schön, dass die ÖJA eigentlich das Vertrauen in uns hat, dass wir von der Projektidee oder dem Bedürfnis, das da ist, bis zur Übergabe des Projektes an Bord bleiben dürfen und das Projekt auch intensiv betreuen. Ich mache das gerne. Ich betreibe nicht gerne Kindesweglegung, so dass ich sage, ich mache jetzt nur die Einreichung und der Kollege soll dann die örtliche Bauaufsicht machen oder die Ausschreibung. Das ist das Schöne, dass wir das Projekt eben bis zum Schluss begleiten dürfen und hier auch die unterschiedlichsten Stufen und Menschen kennenlernen dürfen.
Genau, also kann da eigentlich gleich in dieselbe Kerbe einschlagen. Also meistens ist es eben so, dass entweder schon ein Grundstück oder ein Gebäude da ist und es ist so baufällig, wie es in der Unternaugartenstraße war. Das Gebäude war einfach wirklich am Ende der Lebenszeit, obwohl es noch nicht so alt war. Aber es hat oben reingeregnet, es ist unten das Wasser rausgeronnen, weil Leitungen undicht wurden. Die Fenster waren undicht und so weiter. Und so kommt es eben zur Notwendigkeit, ne? Dass man sagt, okay, wir müssen da was machen. Ja? Oder wie es in Güssing war, der Pflegebedarf ist gestiegen. In diesem Haus gab es 3 Bettzimmer, 2 Bettzimmer. Das ist heute auch nicht mehr up to date. Da haben wir gesagt, okay, wir können uns nur mit einem Zubau helfen. Und so entstehen halt einmal die ersten Ideen, die ersten Gedanken. Der Christian und sein Team schauen sich dann einmal natürlich die Baugegebenheiten an. Was können wir machen? Was gibt der Bebauungsplan her? Und plant einfach mal drauf los. Ne? Und dann schauen wir halt einmal, okay, wie gefällt uns das, wie kommt das hin Und es sind dann unzählige Sitzungen, ja, und Besprechungen, dass wir dann dahin kommen, dass wir sagen, wir haben einen Einreichplan. Und es machen nicht wir zwei alleine, ja. Wenn es jetzt um ein Studentenwohnheimprojekt geht, ist es natürlich die Herangehensweise ganz anders. Wir haben ein Pflegewohnheim. Und bei den Studentenwohnheimen, soweit ich mich auch noch in die Vergangenheit erinnern kann, haben wir auch immer versucht, so früh wie möglich schon zu definieren, wer wird dort die Heimleitung übernehmen und diese Person mit involviert. Also ich kam ja 2003 dann hauptberuflich zur ÖAB, wurde Heimleiter im ÖAB-Haus Niederösterreich 2 und damals war Peter Winkler Heimleiter am Brigitta-Platz und der wurde schon eigentlich 1,5 bis 2 Jahre vorher definiert als neuer Heimleiter in Eisenstadt. Das heißt, er war zwar noch bis 2003 Heimleiter am Brigitta-Platz, aber war sehr stark involviert in die Planung, in die Vorbereitung und während der Bauphase dann mindestens 1 bis 2 Mal in der Woche vor Ort oder auch dann später beim ÖAB-Haus Bad Gleichenberg. Da wurde frühzeitig definiert, Hubert Schober, der leider nicht mehr unter uns ist, wird dort der Heimleiter und der war sehr stark in die Planung mit involviert. Und das ist eigentlich das große Gut, das wir haben, dass wir dann die Mitarbeiterinnen nicht, wenn dann das Gebäude fertig ist, reinsetzen und sagen, da, Werk jetzt, sondern dass die einfach auch schon so frühzeitig wie möglich mit an Bord geholt werden und die sich eigentlich ihr Haus auch ein bisschen mitgestalten können. Genauso natürlich auch bei der Pflege. Der Christian und ich können zwar vielleicht einiges, aber Pflegeexperten sind wir auch nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Bereichsleitungen, unsere Wohnbereichsleitungen von der Pflege mit involvieren und dass die uns sagen, was sie dann brauchen, weil die sind es dann auch, die dort täglich arbeiten. Wir sind während der Bauphase zwar jeden Tag dort und dann vielleicht einige Wochen danach, aber dann wird das Haus dann sozusagen ihren Bewohnern, Bewohnerinnen und den Mitarbeiterinnen übergeben. Und die müssen dann täglich dort arbeiten und die sollen sich wohlfühlen.
Ja, und sollen ihre Arbeit natürlich auch zufriedenstellend machen können. Und ich denke mir, bei so neuen Bauprojekten ist dann auch die Möglichkeit da, auch die Painpoints da darzulegen und an denen dann konkret zu arbeiten und die dann auch...
Genau, und da gibt es dann auch immer nur Meinungsverschiedenheiten. Wenn ich mich zurückerinnere, bei der Unteren Augartenstraße, das Gebäude ist so ein Eckhaus an der Unteren Augartenstraße, Kraftgasse, und direkt an der Ecke waren früher immer schöne große Gemeinschaftsräume. Die gibt es auch heute noch. Ja? Und da haben wir oft diskutiert, der Christian hätte gern, natürlich wäre es auch gut gewesen, mehr Zimmer reinbringen, hätte natürlich auch mehr Einnahmen gesagt. Und ich habe gesagt, Leute, wir dürfen uns dann nicht ärgern, wenn wir sagen, die jungen Leute vernetzen sich nicht mehr, sie kommunizieren nur mehr mit dem Handy. Wenn wir ihnen keine Räume schaffen, wo sie sich aktiv treffen können, dürfen wir dann auch nicht überrascht sein, wenn sie sich nicht mehr treffen, sondern nur mehr übers Internet. Ja, das waren einige Diskussionen. Wir haben zwar diese schönen großen Gemeinschaftsräume geschaffen, und dann kam leider Corona, das heißt, dann mussten wir das Verweilen in den Gemeinschaftsräumen eh verbieten, aber zum Glück ist diese Phase vorbei und wir dürfen uns wieder daran gewöhnen, miteinander zu reden.
Miteinander, ja,
nicht
zu
nur
reden.
Über Signal und WhatsApp zu kommunizieren.
Ich glaube, an den ganzen Namen, die jetzt gefallen sind, haben die ZuhörerInnen vielleicht schon ein bisschen ein Gefühl dafür, dass die ÖAB wirklich viele unterschiedliche Häuser hat. So zum einen Studierendenwohnhäuser, Pflegewohnhäuser, Ausbildungsstätten. Und wir haben uns in der Vorbesprechung jetzt 3 Häuser rausgenommen, auf die wir ein bisschen näher eingehen, die auch von den Häusern her sehr unterschiedlich sind, aber auch was dort konkret gemacht wurde. Und als erstes Beispiel haben wir uns das ÖAB-Haus St. Franziskus genommen. Das ist ein Pflegewohnhaus in Güssing im Südburgenland. Und da, das gibt es schon sehr lange, und da gab es oder wurde ein Zubau neu errichtet. Und da würde ich euch bitten zu erzählen, warum kam es zu diesem Zubau und wie hat sich da das gestaltet und die Zusammenarbeit und das Ausrollen des Projektes?
Es war einfach notwendig, dass man den neuen Vorstellungen der Bewohner mehr entspricht und meist auch der Angehörigen, dass eben Einbettzimmer hier verlangt werden, also Mini-Apartments eigentlich, und Wohngemeinschaften, also wo jetzt 12 oder 14 Bewohner optisch quasi in einer Wohnung leben, mit einem Wohnzimmer, mit Nebenräumen, und dann hat jeder von einem Gang ausgehend ein eigenes Zimmer. Das Ganze soll natürlich wohnlich sein, und das war mal die Vorgabe für eine gewisse Anzahl an Einheiten. Ich glaube, es waren 39, die wir dort geschaffen haben. Das Problem war nur, wohin mit dem Gebäude. Das Grundstück hat auf der einen Seite den Strandbach, auf der anderen Seite Parkplätze. Also es war irgendwie der Platz eingeschränkt und es erschien auch nur ein Gebäude nach Ost-West orientiert dort sinnvoll. Und wir haben dann den Vorschlag gebracht, naja, es wäre gut, wenn wir noch vom Nachbarn ein Stück Grundstück erwerben. Und das war dann doch ein bisschen langwieriger. Das durfte ich mit Monika Schüssler eben machen. Und wir sind dann nach Graz zum Grundstückseigentümer und haben mit ihm ein paar Gespräche geführt. Und es kam dann zu diesem Grundstücksankauf, wo wir uns zum Teil draufgestellt haben. Teilweise war es Eigengrund, aber teilweise haben wir den Nachbarn gebraucht, um die notwendigen Abstandsflächen auch zu bekommen. Und dann ging es um die Anbindung. Wie binden wir das Gebäude ideal an den Bestand an, sodass wir möglichst kurze Wege haben und das Gefüge im Gebäude sehr gut passt. Und da gab es dann auch noch den Wunsch, ein paar Add-ons. Das eine war ein Wintergarten im Bestand oben, wo vorher eine Terrasse war, aber die keiner genutzt hat. Dort haben wir dann so eine Therapieküche eingerichtet, eine große für alle Bewohner auch nutzbar. Und dann gab es halt den Friseur, den wir noch dazu bauen mussten. Und also es hat sich dann noch ein paar Dinge ergeben. Und heute ist es so, dass das, glaube ich, ganz gut zusammenpasst, der Neue und der Altbau. Und natürlich sind auch dort Dinge entstanden, die ÖAB eigentlich schon seit vielen Jahren macht. Das ist die Photovoltaikanlage am Dach, weil Pflegeheime haben einen hohen Tagstromverbrauch. Das heißt, hier kann man den Strom wirklich sofort selber verbrauchen, was sehr günstig ist. Beziehungsweise einen Brunnen haben wir geschlagen, damit wir dort die Bewässerung durchführen können. Also auch hier schon der Wunsch, naja, nicht nur einen Zweckbau hinstellen, sondern etwas für unsere Bewohner und auch zum ökologischen Konzept und auch nachhaltig bauen. Ja. Und das war so der Wunsch damals auch der ÖAB, dass man das nie außer Acht lässt. Und passt eigentlich auch zu unseren Wünschen, wie ein Gebäude aussieht, das sich erstens gut integriert in die Landschaft, städtebaulich gut hineinpasst und eine Atmosphäre schafft. Und das ist ganz wichtig in so einem Pflegewohnhaus, dass man eben jetzt nicht diese Krankenhausatmosphäre hat, wo man sich schon dann krank fühlt, wenn man hineingeht, sondern es soll wohnlich sein. Und ich denke schon, dass wir das dort auch umgesetzt haben und eine gewisse Wohnzufriedenheit da ist.
Du hast das gesagt, auch dieser wohnliche Charakter natürlich, dass der auch da ist und sich die BewohnerInnen und auch, ich denke, auch die Angehörigen da auch gut aufgehoben und auch gut zu Hause fühlen. Das ist auch ein schöner Gedanke, finde ich, der da auch immer mit reinspielt. Was mich noch interessieren würde, in einem Pflegewohnhaus, wie haben da die BewohnerInnen auf den Zubau oder beziehungsweise die Baustellenaktion reagiert?
War für uns auch überraschend, auch für die Leitung, wobei die ein bisschen cooler schon war. Wir gedacht, naja, das wird natürlich jetzt eine lange Bauphase mit Grabungsarbeiten und Lärm und die Bewohner direkt daneben. Also das wird eine Challenge werden. War es dann aber gar nicht, sondern die Bewohner waren froh, es tut sich was und die Begeisterung war groß, das Bauwerk wachsen zu sehen. Und also ich kann mich nur immer wieder an Situationen erinnern, wo wir dann Baubesprechungen hatten und die rechtzeitig in der Früh eigentlich schon waren. Und in der Früh waren sie dann schon unterwegs mit ihren Rollatoren und Rollstühlen und sind am Bauzaun gestanden, aufgereiht und haben geschaut, was los ist und gefragt und was jetzt passiert und was ist der nächste Schritt. Und also sie konnten es kaum erwarten, hier Infos zu bekommen, was da eigentlich gemacht wird. Die Neugier war riesig. Und genau das Gegenteil eigentlich, sie fanden das sogar spannender, den Bau, als dann nachher, als es fertig war, weil dann war irgendwie die Action vorbei und ja, man ist wieder in den normalen Trott hineingekommen. War schön zu sehen, nicht nur die Begeisterung der Bewohner für das Neue, das dort entsteht, sondern auch für die Mitarbeiter ist es immer wieder schön zu sehen, sie bekommen etwas Neues. Es ist nicht nur für den Bewohner, es ist auch für den Mitarbeiter wichtig. Und auch das Gleiche ist uns mit Neumar-Geräten auch passiert, dass wir bauen ja nicht nur für die Bewohner, sondern immer mehr auch ist der Mitarbeiter im Vordergrund. Mhm. Gerade in der heutigen Misere, dass man wenig Pflegekräfte bekommt, ist auch hier die Anstrengung besonders wichtig, dass man die auch nicht außer Acht lässt und für diese Mitarbeiter Arbeitsräume schafft, die eine hohe Aufenthaltsqualität haben.
Ja, wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ich denke mir, auch das trägt zur Attraktivierung auch des Berufsbildes bei, jetzt auch gerade in der Pflege, wo wir einen akuten Fachkräftemangel haben, dass unsere Kolleginnen von der Pflege auch sich gesehen und geschätzt fühlen und bei neuen Projekten auch, so wie du es vorher auch erzählt hast, auch mit einbezogen werden und dann die Arbeit mit einer größeren Zufriedenheit auch machen können.
Genau, das ist, also darf ich gleich einhaken, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Also den darf man echt nicht vergessen, weil wenn man sagt, man baut ein Pflegewohnheim, denkt man immer nur, okay, das sind nicht dann alte Menschen oder Menschen, die Beeinträchtigungen haben, die wohnen da halt. Und ich kann mich an ein Aha-Erlebnis erinnern, das ist jetzt zwar schon die nächste Baustelle, aber beim ÖAPAS Neumargareten, als wir die gleichen Feier hatten, wo halt die Arbeiter sozusagen eingeladen werden, zu was zum Trinken und was zum Essen, und da habe ich eine kurze Ansprache gehalten und habe den Leuten gesagt, ihr dürft da an einem wunderbaren Bauwerk arbeiten. Ich arbeite hier in einem Haus, wo dann 214 Seniorinnen und Senioren wohnen werden, wo aber auch über 180 Menschen arbeiten werden. Denn es werden hier viele, viele Menschen täglich aus- und eingehen und die arbeiten hier. Da sind manche so gesessen, so, ach ja, wirklich, boah, das ist ja wirklich ein lebendiges Haus und das darf man nicht vergessen, eben, dass man auch für die Mitarbeiterinnen nicht nur irgendwelche Abstellkammern einplant, wo sie sich umziehen können, sondern wo sie auch mal zur Pause sich hinsetzen können und auch einen schönen Ausblick haben oder einen gemütlichen Sessel und nicht einfach nur denken, das ist ein Haus, wo alte Menschen leben, sondern auch eben viele Mitarbeiterinnen.
Ja, ein lebendiger Ort, und ich denke mir auch, gerade im Bereich Pflegewohnhäuser ist es auch das, was wir Menschen, man sagt immer so auf der Metaebene, die Gesellschaft, aber auch was wir Einzelnen dazu beitragen, um so ein Haus auch lebendig zu machen. Und natürlich, je schöner so ein Ort ist und auch attraktiv von der Bauweise her, desto leichter tun wir uns dann, glaube ich, auch. Und du hast ja jetzt schon den Sprung nach Wien gemacht, ins ÖIA Pflegewohnhaus Neumargareten. Und die ZuhörerInnen, denke ich, werden es schon kennen, zumindest vom Hören, weil du hast die Kolleginnen erwähnt von der Pflege, die dann dort diesen schönen Bau haben am Lebenscampus Wolfganggasse. Aber ja, selbst wir, wir meine ich Monika und mich, Monika Schüssler, wir nehmen ja auch oft unsere Podcasts dort auf. Also wir haben uns das so als Podcast Hut auch genommen, sage ich jetzt mal. Und das ist immer für uns, wenn wir nach Neumargareten fahren, dann beleben wir das Haus dann auch mit diesem Impuls. Und es werden ganz viele Meetings auch dort abgehalten. Und es ist für die ganze ÖIAB, speziell natürlich für die Kolleginnen in Wien, ist es einfacher hinzukommen. Aber es ist ein schöner Ort, wo man zusammenkommen kann, jetzt auch für uns MitarbeiterInnen. Wenn wir jetzt beim Pflegewohnhaus Neumargareten bleiben, das ist war ein kompletter Neubau. Also daneben gab es das alte Pflegewohnhaus Neumargareten, jetzt das neue. Welche Herausforderungen gab es da von eurer Seite, die ihr hier gerne teilen möchtet?
Das Projekt war ja doch ein langer Weg. 2010 waren schon die ersten Überlegungen, wie kann man dieses alte Gebäude ergänzen durch einen Neubau, weil einfach der Altbau, das bestehende Pflegeheim gab es dort seit dem Jahr 84. Und entsprach halt gar nicht mehr dem Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz. Die Gangbreiten waren zu schmal, die Zimmeranordnung, Aufzüge, Haustechnik. Also es war nicht sanierbar. Und daher die Suche nach einer Alternative, aber am Standort zu bleiben, das war die Prämisse. Und die ersten Überlegungen dazu, die wurden dann eigentlich schon recht weit getrieben, indem man eine Flächenwidmung beantragt. Das war dann schon fast auf dem Weg, bis die Stadt Wien dann doch einen Stopp gegeben hat und gesagt hat, wir wollen das gesamte Gebiet dort neu denken, weil die Badnerbahn abzieht und damit ein Großteil der Flächen frei wird und wir müssen das im Kontext neu denken. Aus dem heraus ist ein kooperatives Flächenwidmungsverfahren entstanden, wo die ÖAB einer der Teilnehmer war und wir uns da als Architekten einbringen konnten im Zusammenspiel mit den Behörden und weiteren Kollegen, die hier eine städtebauliche Lösung gesucht haben. Und in Folge ist eben auch diese Figur des Pflegeheimes entstanden, nachdem der Wohnbau dort sehr wichtig war und der Raum für das Pflegeheim immer schmäler geworden ist, war das doch eine Herausforderung, hier eine Figur zu schaffen, eine bauliche Figur, die halt für einen Pflegeheimbetrieb passt. Und das war dann so 2020, wo wir dann so weit waren, dass wir zum Bauen kommen konnten, bis 2022 zur Fertigstellung. Und die Herausforderung war dort einfach, dass wir begonnen haben und dann kam Corona. Und vieles in der Logistik eine Herausforderung dann war. Wir haben dort 186 Fertig-Nasszellen geplant, die aber aus der Slowakei angeliefert werden mussten. Auch hier die Transportwege durch Corona halt immer wieder geschlossen. Was machen wir? Also viele Überlegungen, wo können wir die jetzt einmal zwischenlagern, auf welchem Lagerplatz und wann können wir die reinheben? Wie schaut das aus mit den Mitarbeitern? Das hat uns eigentlich doch die ganze Zeit bis 22, bis zur Fertigstellung begleitet und war da eine Herausforderung. Und natürlich auch die Aufgabenstellung, das Ganze gefördert zu bauen mit einem gewissen Budget, das einfach nicht dann nach oben hin offen war. Und dann die Anforderungen dort an möglichst viel Grün, dann das Ziel, möglichst wohnliche Atmosphäre zu bieten, interessante Ausblicke, die Hygieneanforderungen zu erfüllen und auch eine moderne Haustechnik einzubauen, möglichst energiesparsam umzugehen, also niedrigste Energie, auch eine Kühlung einzubauen. Bauteilaktivierung war dort unser Gebiet, das erste Mal auch für die ÖAB, dass wir hier Beton Kerne aktiviert haben, die wir im Sommer mit kaltem Wasser kühlen und so das gesamte Gebäude, die gesamte Gebäudestruktur herunterkühlen und hier eine behagliche Temperatur zusammenbringen, ohne dass ich jetzt Zuglufterscheinungen habe durch Kühlgeräte, die man so kennt. Das ist für einen Älteren sehr unangenehm, Zugluft, also da auch hier Versuch, etwas Innovatives hineinzubringen, das sicher schon erprobt war in vielen anderen Gebäuden im Pflegeheim, jetzt noch nicht so. Und was wir auch in den letzten Sommern gesehen haben, ganz gut funktioniert. Aber auch hier die Herausforderungen, die Bewohner und auch die Mitarbeiter kommen aus einem alten Haus, wo man den Heizkörper aufgedreht hat. Gleichzeitig war das Fenster offen, aber es war egal, weil man hat ja einfach schnell die Heizung hinaufdrehen können. Die Erkenntnis war, in so einem Gebäude ist das natürlich alles ein bisschen komplexer. Es ist der Fußboden wird beheizt, das ist natürlich ein träges System. Jetzt kann ich nicht meinen Heizkörper auf- und abdrehen. Das ist jetzt für die Mitarbeiter eine Herausforderung, sich daran zu gewöhnen. Das ist für uns eine Herausforderung, weil die Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind von Bewohner, Mitarbeitern. Der eine ist kalt, der andere ist warm und damit haben wir noch zu kämpfen. Das ist sicher ein Lern- und Gewöhnungsprozess auch. Und wenn du so Herausforderungen ansprichst, ist das sicher eine wesentliche Sache, dass solche Gebäude auch ein hohes Maß an Betreuung brauchen.
Naja, vor allem mit so unterschiedlichen Bedürfnissen dann auch. Ja,
genau,
ja.
Ein Punkt, den du nicht angesprochen hast, das ist dort auch eine große Herausforderung der Brandschutz, weil natürlich das Brandschutzthema in einem Pflegewohnheim ganz anders zu behandeln ist wie in einem Studentenwohnheim. Beim Studentenwohnheim gehst du davon aus, wenn ein Brandalarm ist, dass die Bewohnerinnen großteils alle selbst flüchten können, das Haus verlassen. Und du kannst dein Gebäude, wo 214 Bewohnerinnen leben, die großteils Gehbehinderungen haben, Einschränkungen haben, die kannst nicht evakuieren. Das heißt, du musst das Gebäude so planen und dann auch bauen, dass du das eigentlich als Besucher oder als Bewohner gar nicht mitbekommst, was da alles an Brandschutztechnik versteckt ist. Und wir haben dann zum Beispiel pro Stockwerk gibt es dann immer 4-5 Zimmer, die sind zu einem Brandabschnitt zusammengefasst. Und sollte ein Brandalarm ausgelöst werden, fallen Brandschutztüren zu. Und wenn jetzt in diesem einen bestimmten Bereich der Brandalarm ausgelöst ist, wissen die Mitarbeiterinnen, okay, aus diesem Bereich, von diesen 5-6 Zimmern, muss ich die Bewohnerinnen evakuieren und alle anderen sind safe im Haus. Ja. Und das ist so eine Logistik dahinter, dass das alles funktioniert. Oder wir sind da aufgrund der Gebäudehöhe verpflichtet gewesen, sogenannte Druckbelüftungsanlagen zu bauen. Das heißt, die sind unten im Keller versteckt, riesige Ventilatoren, und sollte ein Brandalarm ausgelöst werden, blasen die urviel Luft in die Stiegenhäuser rein, dass im Stiegenhaus ein Überdruck entsteht und es sozusagen nicht ermöglicht wird, dass Rauch eindringt. Wenn es jetzt in einem Gangbereich brennt und jemand macht die Tür auf, würde der Rauch in das Stiegenhaus eindringen. Die Mitarbeiter oder was können wieder nicht flüchten. Aber durch diesen Überdruck in diesem Stiegenhaus wird der Rauch gar nicht kommt gar nicht rein. Und da steckt so viel Technik dahinter. Das ist das wieder, wo wir uns dann immer sehr intensiv austauschen, dass man das natürlich braucht, das schreibt die Behörde vor, aber der Mitarbeiterin oder die Bewohnerinnen sollen das eigentlich gar nicht mitbekommen. Das ist eigentlich ganz, ganz gut versteckt. Erfordert natürlich eine hohe Wartungskosten jetzt im Nachhinein auch und dass das alles eben auch funktioniert. Oder sind im Keller unten sind eigene Kabel verlegt, die im Brandalarm aktiviert werden, die eine für die Funkverstärkung da ist, damit die Feuerwehr, dass der Kommandant, der zum Beispiel draußen steht beim Feuerwehrauto, mit seinen Feuerwehrkolleginnen, die im Keller unten sind, auch funken kann. Somit brauchst du eine eigene Objektfunkanlage und. Also wahnsinnig viel Technik, die da versteckt ist und die man eigentlich nicht als Nutzer des Hauses eigentlich merken soll. Ja. Und das war halt im Vergleich jetzt zu Güssing, was du vorher ansprichst, da haben wir natürlich zwar auch eine Brandmeldeanlage, aber solche Challenges, wie wir es in Neumargareten gehabt haben, waren halt schon eine weitere Herausforderung.
Nachdem es schon als Hochhaus gilt und in Wien ist fast jedes Gebäude über 22 Meter dann als hohes Haus eingestuft mit besonderen Anforderungen, haben wir dort extreme Auflagen, natürlich an Feuerwehraufzüge und Brandschutzmaßnahmen einzuplanen gehabt, die natürlich auch viel kosten. Und in diesem Rahmen war das dann nicht immer einfach, ja, alles abzuwägen, was können wir machen, wo müssen wir einsparen, wo geht sich das halt noch aus.
Ja, was ist auch möglich also in der Realisierung?
Das ist sicher auch immer eine große Herausforderung bei jedem Projekt, einen gewissen Budgetrahmen, den wir einfach haben, entweder durch die Förderung vorgegeben oder durch den Tagsatz vom FSW, dass wir das einhalten.
Also wenn wir jetzt nach Neumargareten fahren zum Lebenscampus Wolfganggasse, Harald, wir sind ja immer wieder öfter auch dort vor Ort beruflich. Wenn du reingehst, worauf bist du besonders stolz in der Umsetzung?
Boah, eigentlich auf alles, ja. Also ich bin ja, das war wirklich das erste Projekt, wo ich wirklich von Anfang an mit dabei war. Also zwar nicht ganz bei der Geburtsstunde, wie diese Flächenwidmungsgeschichten dort vor Ort waren, war da noch nicht involviert, aber dann eigentlich von der ersten Planung her. Und vorher hatte ich eigentlich nur in der Unteraugartenstraße beim Studentenwohnheim meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und Pflegewohnheim ist dann ganz ein anderes Kaliber, weil du ganz anders denken musst. Während dem Studentenwohnheim weißt du, okay, für den Studenten ist es wichtig, ein bequemes Bett zu haben, einen Schreibtisch, ein Klo, das funktioniert, und WLAN muss natürlich funktionieren. Das sind die wichtigsten Punkte. Aber die Studentinnen, der Student, die sind großteils untertags nicht im Haus, die sind wo arbeiten, die sind auf der Uni, die sind irgendwo unterwegs. Beim Pflegewohnheim muss das ganz anders denken. Die Menschen sind 24 Stunden am Tag dort im Haus. Ja. Maximal, dass vielleicht am Wochenende von den Angehörigen abgeholt werden und zu einer Familienfeier. Aber die verbringen eben fast 24 Stunden in dem Gebäude. Und da musst du einfach schon ganz anders denken. Und wenn du jetzt reinkommst in dieses Gebäude, diese vielen Glasflächen, ja, diese Offenheit, ja, und du kommst rein und siehst dann gleich in den Garten raus und mich freut es immer wieder, du kommst auch rein, das ist dieses Kaffeehaus. Es sitzen Mitarbeiterinnen dort, die sich mal kurz in einer Pause einen Kaffee holen. Es sitzen Angehörige mit ihren Opas und Omas dort und es ist einfach wirklich ein Haus voller Leben, ja. Und das erwartet man eigentlich nicht von einem Pflegewohnheim. Vorher, wie es der Christian schon angesprochen hat, der alte Bau hat einfach nicht mehr den Anforderungen entsprochen, weil der Altbau wurde auch als Seniorenwohnheim errichtet. Das heißt, dass dort Senioren einziehen, die noch rüstig sind und die also sozusagen noch jeden Tag dann in der Früh zum Mittag und am Abend in den Speisesaal runtergehen, unten essen, ihre Kartenrunden machen. So, das hat sich jetzt dann schon gewandt, das Bild. Also ein Pflegewohnheim, das heißt, die Menschen, die dort wohnen, sind einfach selbst nicht mehr so aktiv. Und wir haben das zum Beispiel auch bei der Gartengestaltung dann gesehen. Man denkt sich dann, okay, da plant man halt dann vielleicht so ein bisschen Fitnessgeräte und so weiter ein. Wir haben jetzt auch ein Projekt in Salzburg, das wir planen, dann auch die Architekten oder die Außenraumgestalter, glaubt, ja, da machen wir einen kleinen Fitnessparcours und so weiter. Und ich habe gesagt, Leute, gut und schön, aber das könnt ihr euch sparen. Unsere Bewohner können das leider nicht mehr. Ne? Und das habe ich aber in Neumargareten auch erst lernen müssen. Ne? Natürlich denkt sich ja jeder, na, warum sollen den Menschen nicht auch solche Übungsgegenstände zur Verfügung gestellt werden? Ja, aber das ist einfach in der Realität gar nicht mehr möglich, dass die es nutzen können.
Und ja.
Sowas muss man dann auch Rücksicht
nehmen. Da geht es eher, die Sinne anzusprechen. Also für einen älteren Bewohner, überhaupt auch wenn er dement ist, ist die Haptik sehr wichtig, das Material. Ja. Dinge anzugreifen, Dinge zu sehen. Es ist alles etwas verlangsamt. Ich muss beim Gehen aufpassen auf den richtigen Bodenbelag, also auf die Farbunterschiede. Es kann sein für einen dementen Bewohner, dass ein Farbwechsel im Boden für ihn ein Problem ist, er sich nicht drüber traut. Und das sind alles Dinge, die man bei einem Pflegeheim berücksichtigen muss. Also die Farbwelt ist ganz wichtig. Auch die Orientierung ist sehr wichtig. So verschlungene, sehr interessante Gangformen, die sind eigentlich für ein Pflegeheim nicht zuträglich. Und im Gartenbereich, also vielleicht, wir haben dort ein Klangwerk, also Wasser irgendwo, eine Pergola, Schattenbereiche, das Duften von Pflanzen, das sind Dinge, die ein Bewohner noch wahrnehmen kann, auf die sehr viel Wert gelegt wird. Auch, dass es Wege gibt, wo sie herumspazieren können. Also der Achter oder eine Formation, wo sie ihre Wege sowohl im äußeren Bereich, im Garten, aber auch im Inneren. Wir haben ja doch sehr viel Zeit, wo man nicht in den Garten kann. Und auch hier braucht es Bewegungsraum für die Bewohner. Die sitzen ja nicht nur herum und liegen auch nicht nur herum. Es gibt doch noch einige, die einen Bewegungsdrang haben. Und je dementer gibt es auch viele, die einen extremen Bewegungsdrang haben. Und auch denen muss ich eben Möglichkeiten bieten. Und das ist etwas, was wir im neuen Heim schaffen konnten. Man wundert sich vielleicht, dass so breite Gänge und Inseln, so Grüninseln, wo man herumgeht. Aber das ist für den Bewohner in der Winterzeit und in der kalten Jahreszeit notwendig, dass er dort seinen Bewegungsdrang nachgehen kann.
Ja. Und da entdeckst du dann auch Sachen, die dir eigentlich beim ersten Mal hingehen oder hinschauen gar nicht so auffallen, aber du warst ja auch schon selbst oft in Neumargareten. Wenn du den Gang entlang gehst, wirst du bemerkt haben vielleicht, dass die Zimmertüren immer so um 1,10 Meter nach hinten versetzt sind. Mhm. Und denkt man so, warum macht man nicht einfach einen geraden Gang und das sind die Türen, dann kann man durchgehen. Das hat den Hintergrund, weil natürlich viele Bewohnerinnen auch nicht mehr in der Lage sind, sich draußen am Gang zu bewegen. Die verbringen fast den ganzen Tag in ihrem Zimmer, ja, sei es jetzt auch in einem Rollstuhl, auf einem Stuhl oder im Bett. Aber wir haben die Möglichkeit, untertags die Tür zu öffnen. Das heißt, die Bewohnerin bekommt die Gespräche mit, es tut sich was am Gang. Und auch wenn die Tür offen steht und ich bewege mich am Gang, die Mitarbeiterinnen mit ihren Pflegewagerl, die Reinigungsmitarbeiterinnen, die können ungehindert fahren. Würde jetzt diese Rückversetzung nicht sein, würde die Tür voll in den Gang reinschauen und ich hätte wieder ein Hindernis und werde nicht vorbeikommen. Also normalerweise fällt das auf, aber das ist so klug durchdacht und wenn man es weiß, fällt es einem dann auf, wenn man
ja, jetzt wo du sagst, stimmt das, ja, aber es wäre mir jetzt bewusst auch nicht aufgefallen und da sieht man auch, wie viel Einfühlungsvermögen da auch wichtig ist in der Planung. Wir sind schon in der Zeit ziemlich fortgeschritten, aber ich möchte trotzdem noch, weil wir jetzt zwei Pflegewohnhäuser genannt haben, jetzt auch noch den Schwenk zu einem Studierendenwohnheim machen. Ihr habt schon ein bisschen was vorgegriffen, um jetzt konkret das ÖJAPOS Niederösterreich 1 anzusprechen in der unteren Augartenstraße in Wien. Das gibt es schon seit 1978, habe ich nachgelesen.
Richtig.
eine wirklich lange Zeit. Und 2017 wurde dann die Generalsanierung gestartet. Und wenn es jetzt vergleicht, im Gegensatz zu einem Pflegewohnhaus, was war euch da besonders wichtig in der Umsetzung oder welche Punkte habt ihr in die Generalsanierung mit reingenommen, der den Bedarf für die Studierenden gut abdeckt?
Ja, gestartet sind wir mit einem Projekt, das wirklich bautechnisch in die Jahre gekommen ist, wo Handlungsbedarf war. Man konnte fast die Hand durchreichen durch die Fassade, durch die Fertigteile. Also es war schon ein Sanierungsbedarf, ein erheblicher vorhanden, verbunden aber mit geringen Deckenaufbauhöhen, geringen Raumhöhen, das uns vor große Herausforderungen gestellt hat, weil wir natürlich Stiegenniveaus nicht wesentlich ändern konnten. Die bestehenden Stiegenhäuser sind ja drinnen geblieben, mussten aber ergänzt werden. Wir haben dann so eine parallel verlaufende Stiege dort ausgebildet, weil eigentlich für so ein Gebäude mit der Bewohneranzahl zwei Stiegenhäuser erforderlich sind. Es gab aber nur eines, ein zentrales. Wir haben das dann noch geschickt ergänzen können. Und wie der Harald schon erwähnt hat, es war am Anfang die Diskussion, was machen wir mit den ganzen Gemeinschaftsräumen an der Ecke? Das ist von den Kosten her schwer zu tragen. Kann man da nicht ein Mini-Apartment draus machen? Und der Heimleiter damals hat sich stark eingesetzt, das doch beizubehalten. Und auch der Harald war eher dafür, diese Gemeinschaft dort zu leben und der einen Raum zu geben. Und aus dem heraus ist eigentlich entstanden, dass wir es beibehalten haben. Es liegt dort an der Ecke sehr, sehr günstig. Direkt beim Aufzug hat der Studierende gleich den Blickkontakt in den Raum. Ist dort jemand? Es ist so eine Kommunikationszone, die dort entstanden ist. Und ich hoffe, dass das wieder anspringt und dass das der Meeting Point ist, der Bewohner. Es gibt aber natürlich auch andere Räume, Musikproberäume, die immer wichtiger werden. Fitness ist ein großes Thema, auch in einem Studentenheim. Lernräume. Wir haben Partyraum mit entsprechender Lüftung und Schallschutz gegenüber den Nachbarn. Das sind alles Dinge, die in einem Pflegeheim jetzt nicht notwendig sind. Und Niederösterreich 1 wird im Sommer ja auch als Hotel oder Hostel geführt. Also auch aus dem heraus entsteht die Notwendigkeit einer Rezeption, dass man für diesen Sommerbetrieb eben diesen Hotelcharakter und die Funktionen eines Hotels benötigt, Frühstücksraum und eine gewisse Atmosphäre auch.
Genau, und durch das, dass es eben auch ein Hotelbetrieb ist, hast du auch dann gleich behördlich wieder andere Auflagenpunkte in puncto Brandschutz, wobei es wahrscheinlich jetzt heutzutage nicht mehr so viel Unterschied ist, jetzt wenn es den reinen Studenten einmachst. Aber du hast natürlich als Hotelgast, weil du musst denken, der Hotelgast ist doch nur ein, zwei Nächte da, der ist jetzt nicht so orientiert wie ein Student oder eine Studentin, die mindestens ein Semester da sind. Das heißt, von daher legt der Brandschutz. Und was uns in dem Haus auch wichtig war, das war auch Learnings von anderen Gebäuden, wie so typisch ist in einem Studentenwohnheim, der Partykeller, die Waschküche und was, die sind meistens im Keller irgendwo im letzten Eck. Und da haben wir halt dann schon immer wieder Feedbacks, vor allem von unseren weiblichen Bewohnerinnen bekommen, dass sie natürlich da ein bisschen ungern runtergehen. Nicht? Jetzt sind wir in die letzte finstere Kammer und da haben wir dort speziell in der Unternaugartenstraße geschaut, dass wir alle Gemeinschaftseinrichtungen so gut es geht nicht in den Keller geben, sondern dass alle im Erdgeschoss sind. Und wir haben es da eigentlich geschafft, dass ein Bewohner hat oder eine Bewohnerin hat, vorausgesetzt, hat sein eigenes Auto in der Garage abgestellt oder sein Fahrrad im Fahrerkeller, der ist schon im Keller unten. Aber es ist von der Waschküche über die Lernräume und auch im Partyraum, es ist alles im Erdgeschoss untergebracht. Das heißt, eine Bewohnerin muss jetzt eben vorausgesetzt, jetzt ist das Fahrrad unten eigentlich nicht mehr in den Keller runter. Und das sind im Learnings, die haben halt auch sind ja doch schon einige Jahrzehnte auf dem Markt, wo wir auch dazulernen. Nicht? Auf das hat früher niemand gedacht. Die Waschküche ist einfach im Keller unten, weil das ist ein Raum, den kannst du sonst eh nirgends anders hingeben. Aber gesagt, nein, da schauen wir, weil die sollen sich natürlich halt nicht beim Wäschewaschen oder beim irgendwo unwohl fühlen. Das soll ein angenehmer Raum sein und darum kommt er ins Erdgeschoss und nicht in den Keller.
Weil du sie erwähnst, die Waschsalons, weil sie sind ja wirklich im Erdgeschoss, jetzt auch gleich neben einem Seminarraum. Ich war auch schon öfter im Haus Niederösterreich 1 und habe beobachtet, dass es auch so ein neuer Gemeinschaftsraum eigentlich ist, ein unbeabsichtigter vielleicht.
Ja, man trifft sich dann doch. Ne?
Man trifft sich dann doch und da kommen dann vielleicht die
Für die Bewohner, dass sie zusammenkommen. Und genau. Das ist eigentlich das, was wir als Architekten schauen müssen, hier Bewegungsräume zu kreieren, wo sich Bewohner ohne Schwelle einfach treffen können. Und das ist wichtig auch für das Zusammenleben der Bewohner. Wenn die sich kennen, ist es natürlich viel spannender.
Wenn wir jetzt am Ende unseres Gesprächs angelangt sind, mache ich immer noch den Schwenk zu unserem Titel oder zu unserem Claim, gemeinsam Zukunft gestalten. Und ja, meine zwei Abschlussfragen an euch. Welchen Beitrag jetzt Bauprojekte oder auch Architektur leisten kann, um die Zukunft besser zu gestalten? Und ja, welche Aspekte sind euch für künftige Projekte? Es gibt ja immer wieder neue Projekte zum Glück. Was ist euch da ein besonderes Anliegen, um ein solidarisches Miteinander zu ermöglichen?
Naja, die Architektur kann Stadträume und Häuser formen, die die Atmosphäre bieten und sich nicht abweisend in den Straßenraum darstellen. Sie sollen sensibel auf die Bedürfnisse der Bewohner reagieren. Architektur alleine kann das natürlich auch nicht. Und dazu braucht es einen Bauträger, der gewillt ist, da mitzuziehen, aber auch Behörden und Politik. Und wenn die alle an einem Strang ziehen, dann meine ich, ist auch das Ergebnis meist gut. In Neumargeräten habe ich schon das Gefühl gehabt, dass diese Konstellation dort funktioniert hat. Es ist natürlich von den Autos befreit. Das bringt schon mal etwas an Atmosphäre im Stadtraum, aber auch die, trotz der Gebäudehöhe dort, die manchmal vielleicht auf einen beengend wirkt, ist es trotzdem, finde ich, attraktiv und hat eine gewisse Qualität. Und das ist für uns als Architekten und Stadtplaner sicher die Herausforderung in den nächsten Jahren, dass wir besonders auch uns die Erdgeschosszone und den Stadtraum uns anschauen müssen, wo sich die Bewohner, aber auch die Menschen aufhalten. Und das muss eine gewisse Aufenthaltsqualität bekommen. Mich erschaudert immer, wenn ich an den Garagen und den abweisenden Fassaden vorbeigehe, an den 1-Euro-Shops und den Handyshops und wofür mal Leben war, ist das heute eher abweisend. Und also da ist sicher eine große Herausforderung, dass wir da im Stadtraum uns dem mehr widmen. Das passiert. In vielen Bereichen wird da schon etwas gemacht. Und das Gefühl hatte ich an der ÖAB, dass sie eben bisher auch immer an Architektur interessiert waren und hier auch Begeisterung gezeigt haben für solche Lösungen, auch für Grünräume. In Neumargeräten haben wir Fassadenbegrünungen gemacht. Das ist alles nicht kostenlos und ist auch ein Beitrag für die Bewohner, aber auch für den Stadtraum.
Der Christian denkt dann natürlich großflächiger über die ganze Stadt oder über das ganze Land. Also ich konzentriere mich da auf unsere Gebäude. Also mir ist es auch wichtig, weil der Christian die Fassadengestaltung, also da habe ich mich eigentlich noch nie wirklich eingemischt. Also ich finde es immer toll, welche neuen Ideen er präsentiert. Auch jetzt in Neumargeräten mit dieser begrünten Fassade finde ich toll. Und es sind ja dort viele Gebäude entstanden. Es sind ja dort Wohnungen für fast 2000 Menschen entstanden, 850 Wohnungen. Aber wenn ich mich immer wieder mit anderen Bauträgern und Architekten unterhalte und ich sage, ich komme vom ÖAB aus Neumargeräten, dann, das ist ja das, was der Herr Karakora geplant hat. Das ist wirklich schön geworden und wirklich schön grün und so weiter. Also man bekommt auch fremdes Lob über das, was wir da errichten. Und mir ist es dann prinzipiell, mir ist das Innenleben dann wichtiger. Ja? Also wie gesagt, dass sich in einem Pflegewohnheim nicht nur unsere Bewohnerinnen wohlfühlen, sondern dass sich die Mitarbeiterinnen wohlfühlen, dass es auch sicher ist, was Brandschutz betrifft und so weiter, dass das einfach alles dem heutigen Stand entspricht. Und beim Studentenwohnheim werde ich mich weiterhin auch dafür einsetzen, dass wenn wir solche Gebäude gestalten, dass für die Bewohnerinnen Gemeinschaftsflächen da sind, dass sie sich treffen können. Ich bin da natürlich ein geprägtes Kind. Ich habe wirklich viele Jahre im ÖAB-Haus Niederösterreich 2 gewohnt und der Gemeinschaftsraum, das war unser Wohnzimmer. Ja, wir haben uns dort am Abend, der eine war halt auf der Uni, der andere war in der Arbeit, der andere war in der Schule, wir haben uns am Abend getroffen, wenn du da gerade Zeit gehabt hast und nicht unbedingt für eine Schularbeit gelernt hast, aber wir haben uns zusammengesetzt und geplaudert. Und aus dieser Runde ist ein Freundschaftskreis entstanden, mit denen treffe ich mich heute noch. Ja, das sind Freunde fürs Leben, die man dort trifft. Und diesen Raum möchte ich eigentlich den zukünftigen Generationen auch bieten. Und dafür werde ich mich einsetzen.
Dann dürfen sich die künftigen Generationen, auch die jetzigen, freuen. Und ja, in diesem Sinne sage ich danke für das schöne Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Dankeschön.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eure 5-Sterne-Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr euch wie immer auch gerne bei mir direkt melden. Ich sage danke fürs Dabeisein, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.